Wie fange ich an? Es ist ja kein Zufall, dass unser europäisches Theater zeitgleich mit der Demokratie im antiken Griechenland erfunden wurde. Und bis vor einer Woche hätte ich Ihnen eine Einführung gehalten, in der ich betont hätte, wie wichtig die freie Meinungsäußerung ist, unabdingbar für die Demokratie, und wie wichtig die Kunstfreiheit ist, unabdingbar für das Theater. Doch jetzt haben uns die politischen Ereignisse eingeholt und ein sich offen rassistisch und frauenfeindlich äußernder Verurteilter in 34 Straftaten wird amerikanischer Präsident, und das wird Einfluss haben auf unser gesamtes globales Gefüge. Und gleichzeitig müssen wir uns auch in Deutschland noch mal ganz schwer erinnern an unsere demokratischen Spielregeln. Wie war das noch mal mit der Vertrauensfrage? Warum gibt es kein konstruktives Misstrauensvotum? Wann können wir endlich wieder wählen? Und warum, verdammt noch mal, gelingt es nicht, den politisch Verantwortlichen konstruktive Kompromisse zu finden? Was das alles mit dem Theater zu tun hat, das wollen wir jetzt heute miteinander diskutieren. Und meine erste Frage geht an Sie, Herr Weber. Was haben denn nicht nur in der Vergangenheit, in der griechischen Antike, sondern heute Theater und Demokratie miteinander zu tun?
Na, das Theater ist vor allem Bestandteil der Gesellschaft, in der es stattfindet. Und insofern hat es nicht nur mit Demokratie zu tun, sondern mit der Lebenswelt, in der wir unterwegs sind. Und es gibt ja auch in Ländern, die keine Demokratie haben, Theater. Also da würde ich mal nicht ansetzen, sondern an dem Bedürfnis, unsere Lebensrealität zu übersetzen, zu spiegeln, in künstlerische, ästhetische Kategorien zu bringen, die dann wieder entschlüsselbar sind für die Gesellschaft, die das Theater besucht. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil wir in den letzten, ja, sagen wir mal 5, 6 Jahren schon damit zu tun haben, dass Kultureinrichtungen auch in der Bundesrepublik immer stärker in politische Funktionen übertragen werden oder politische Funktionen annehmen sollen, die ihnen aber nicht eigen sein sollten. Wir sind als Theater in diesem Land, 140 ungefähr gibt es bundesweit, in sehr verschiedenen Strukturen. Es gibt Privattheater, es gibt kleinere Verbände, Vereine, es gibt aber die öffentlich finanzierten Theater. Und das sind Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, damit Kunst frei entstehen kann, aber auch frei zugänglich ist für die Gesellschaft. Und zwar für alt und jung, für alle, egal welcher Herkunft und welchen Geschlechts. Und das ist besonders, das ist nicht ohne weiteres vergleichbar international. Das hat halt mit der historischen Entwicklung der Theater in Deutschland zu tun. Aber die Bundesrepublik vertritt dieses Prinzip, und insofern nehmen wir, um den Kreis zu schließen, doch eine Sonderrolle ein. Aber das hängt für mich nicht zuallererst damit zusammen, dass das Theater für die Demokratie steht oder die Demokratie für das Theater. Das Theater kann auch ganz andere Formen entwickeln.
Wer jetzt schaut auf das Hauptportal Ihres Theaters, der sieht dort ein Banner hängen, darauf steht »Nie wieder ist jetzt«. Warum hängt es da und wann können Sie es guten Gewissens wieder abhängen?
Also um jetzt vielleicht noch diesen historischen Bogen noch mal aufzugreifen, mit dem Sie begonnen haben und den Hasko Weber eben auch noch mal ein bisschen eingeordnet hat. Ich denke, es ist schon richtig, auch das Theater mit der Demokratie sozusagen eng verknüpft in Verbindung zu bringen. Und dieser Gedanke, den Hasko Weber gerade genannt hat, dass man der Kunst die Freiheit gibt, sich zu äußern zu den Umständen, zu den Vorgängen, die um uns herum sind, hat mit dem demokratischen Urverständnis der Griechen damals zu tun gehabt. Da war das Theater, Sie sagen, es wurde zeitgleich erfunden, es wurde eigentlich nicht erfunden, sondern als Bestandteil der Demokratie empfunden. Man hat ja da große Theaterfestspiele gemacht, wo eine städtische Gesellschaft sich bespiegelt hat. Das nannte man ja Polis damals, diesen Gedanken. Das war so ein Way of Life. Das kann man sich wie einen, glaube ich, großen Debattierclub vorstellen im Idealfall, wo sozusagen der freie Bürger sich engagiert hat, politisch engagiert hat, in Ausschüssen gearbeitet hat. Und dazu gehörte dann eben auch, dass man in die Theater ging. Das war eine große Amphitheater, die im Prinzip eigentlich eine ganze städtische Gesellschaft aufnehmen konnte. Und die Vorgänge, die dort stattfinden, in freien Wettkämpfen, die also nicht politisch sozusagen doktriniert waren, sondern wo Autoren sich in der Kunst gemessen haben, den Menschen gegeben, die Möglichkeit gegeben haben, sich sozusagen als Gesellschaft weiter zu definieren und weiter zu entwickeln. Unsere Gesellschaft entwickelt sich nicht nur in Deutschland, weltweit, aber ja, das ist ja eben oft im Kleinen, spiegelt sich das wieder, was im Großen zu beobachten ist, weltweit, in Deutschland, aber eben auch in den Kommunen und in den Städten, hier in Gera dramatisch, würde ich sagen, zurzeit. Wir haben hier insbesondere in Gera eine sich zunehmend radikalisierende Gruppe von Menschen, die montags demonstrieren. Das machen sie seit der Corona-Zeit eigentlich mit Kundgebungen vorm Theater. Und wir haben da keinen Zugriff drauf. Auch der Platz vom Theater, auf den haben wir keinen Zugriff. Der ist in städtischer Verwaltung. Wir können da wenig dagegen machen. Es wurde sogar geprüft, ob das Vandalismus ist, wenn die zum Beispiel auf unser Haus projizieren. Ist es nicht, weil es mich auch gewundert hat. Also wenn man es bemalt, das Haus, ist es Vandalismus. Wenn man darauf projiziert, ist das irgendwie ein anderer Fall. Es war jedenfalls so, dass diese Kundgebungen, die zu Beginn nicht angemeldet waren, dann waren sie mal angemeldet, dann wieder nicht angemeldet waren, immer im Netz in irgendwelchen Streams ja abrufbar sind, also ständig für jeden verfügbar. Und dann immer mit diesem Theater im Hintergrund, das so wenig Möglichkeit hat, auch sich davon zu distanzieren. Eine davon ist dieses Banner, das jetzt immer zu sehen ist. Also wenn die ihre Kundgebung da machen, sieht man hinten dieses Banner drauf. Das ist ja eine Losung von der Aktion Weltoffenes Thüringen, die also weit über diesen Anlass, den ich gerade hinaus gesagt habe, hinaus erreicht. Für uns ist es aber natürlich erstmal ein Signal. Ich finde, Theater sind keine Plakatwände. Wir sollten mit dem, was wir auf der Bühne machen, uns verhalten. Aber wir haben natürlich alle auch irgendwie das Bedürfnis, das Theater irgendwo zu verorten. Und gerade wenn es missbraucht wird, wie von dieser Gruppe, als Kulisse sozusagen für hemmungslos rassistische Botschaften, dann haben wir halt auf diese Art reagiert.
Herr Eckerle, Sie als Kulturamtsleiter sind ja da in den städtischen Gremien mit eingebunden. Sie verfolgen die politischen Debatten und gleichzeitig ist es Ihre Aufgabe, ja auch diese Kulturräume, in denen eine Gesellschaft sich begegnet und diskutiert, auch zur Verfügung zu stellen. Können Sie uns, wir kommen ja aus dem gesamten Bundesgebiet, mal so ein bisschen die Gemengelage in Gera schildern? Also welche Diskussionen werden da geführt und wie können Sie Ihre Arbeit konstruktiv oder eben auch nicht so fortführen?
Oh, das ist gar keine so einfach zu beantwortende Frage. Also vielleicht noch kurz dazu. Also ich habe 13 Jahre meine Brötchen hier in dem Haus verdient als Chefdramaturg, wurde dann von der Stadt abgeworben als Kulturamtsleiter, was per Definition kein politisches Amt. Ich bin nicht Kulturdezernent oder so irgendwas. Also so. Trotzdem bewege ich mich natürlich jetzt noch mehr in einen ganz realen politischen Kontext. Und wenn ich sage, das ist ambivalent, dann war eine der großen Aufgaben, also ich habe letztes Jahr im Januar begonnen, hatte drei große Aufgaben. Ich sollte irgendwie ein Entwicklungskonzept für unsere Museen irgendwie erarbeiten und durch den Stadtrat bringen. Ich sollte irgendwie ankurbeln, dass das Kultur- und Kongresszentrum, das ist das größte baukünstlerische Monument der Ostmoderne, die es in der ehemaligen DDR gab, 24.000 Quadratmeter, heute firmiert es unter Cook, früher hieß es mal Haus der Kultur. Das dritte war Theaterfinanzierung für 7 Jahre, wo ich dann sozusagen auf dem Fahnenzug, weil die Verhandlungen sind ja schon gelaufen, irgendwie mit aufgesprungen bin. Und um es mit dem Positiven zu beginnen, alle drei Beschlüsse sind durch den Stadtrat durchgegangen. Bei der Theaterfinanzierung gab es genau eine Gegenstimme. Ansonsten also 41 Ja-Stimmen. Und auch die anderen beiden großen Beschlüsse sind sogar einstimmig durchgegangen. Das war erstmal eine ganz, ganz große Erleichterung, weil tatsächlich wussten wir nicht, wie die ganze Sache ausgeht. Das Erfolgsrezept war, ich habe mir wirklich alle Fraktionsvorsitzenden eins in mein Büro geladen und bin in die Fraktionssitzung gegangen und habe auch mit allen gesprochen. Die andere Seite war, Kai Kunzer war ja mit dabei, dann in der entsprechenden Sitzung, Stadtratssitzung, war dann trotzdem, was für seltsame Ansichten manch einer, der am Schluss dann doch für die Theaterstiftung gesprochen hat, dann da irgendwie zum Besten gegeben hat, wie denn etwas zu sein habe, wo es dann schon Versuche gab, also so übergriffig zu werden und zu sagen. Und eine Dame von der AfD hat irgendwie dann agitiert, also im Sinne von, also ein Wallenstein in der Jeans, das geht gar nicht. Und dann war irgendwie eine Pause in der Sitzung, hat Kai Kunze diese Dame gefragt, ja sagen Sie mal, auf was beziehen Sie sich? Die letzten 30 Jahre gab es auf dieser Bühne keinen Wallenstein. Und das ist aber die Art und Weise, wie da entsprechend auch immer argumentiert wird. Und natürlich, dass man also dann doch irgendwie, ja, es ist ja pauschal so gemeint, weil konkret möchte man es ja auch nicht benennen.
Ist denn konkret überhaupt jemand da und verfolgt die Arbeit, die Sie hier am Theater machen?
Also jetzt aus dem Stadtrat, ich hoffe, das ist ja erstmal nicht selbstverständlich. Also wir haben ja hier in Deutschland sowieso, aber in Thüringen auch im Besonderen, also eine sehr hohe Theater- und Orchesterdichte. Also wirklich nicht selbstverständlich, dass sich Städte wie Gera beispielsweise mit ca. 96.000 Einwohnern, Altenburg hat, wie viel haben wir da, 32.000 glaube ich im Moment, was, ne? Also in dieser Größenordnung Städte sich ein Theater mit vielen Sparten leisten. Wenn Sie das schon machen, gehe ich mal davon aus, gibt es erstmal ein großes Interesse. Die Stadt, also muss man ja definieren, wie soll die Stadt aussehen, in der ich leben möchte, mit einem Theater zu flankieren. Und dazu gehört, finde ich schon, dass man auch teilnimmt an dem, was dort stattfindet. Also deswegen erwarte ich das eigentlich immer, auch wenn ich im Stadtrat bin, fordere ich das eigentlich auch ein, kommt mal, also schaut mal euch an, was hier so läuft. Es bringt nichts, über was zu sprechen, was man nicht kennt. Und das war jetzt in dem Fall, was Felix Eckerler gerade gesagt hat. Es gibt oft so pauschale Urteile, ja, das ist alles mal so modern oder so. Aber das sind in der Regel Menschen, die nicht ins Theater gehen, die einfach eine grundsätzliche Ablehnung vom Theater haben und mangels Kenntnis, mangels Argumenten zu solchen pauschalen Angriffen, die eigentlich nicht untersetzt sind, kommen. Aber wir haben unter unseren Abonnenten natürlich auch viele Menschen, also aus allen Fraktionen, aus allen Parteien, die hier vertreten sind, Menschen, und das ist auch richtig und ist auch gut so, denn also das Theater soll auch für die städtische, für die Bürgerinnen und Bürger, für alle Bürgerinnen und Bürger offen sein. Und es ist uns auch wichtig, dass wir einen Raum hier haben, wo wir alle zusammenkommen, wo wir uns auch nicht sozusagen erstmal aufgrund von einer grundsätzlichen politischen Haltung oder Zugehörigkeit ausschließen, sondern wir diesen Raum hier haben, wo wir uns aushalten. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Räume, glaube ich, in unserer Gesellschaft, wo wir uns überhaupt noch aushalten. Es gibt ja große Tendenzen, dass wir gar nicht mehr miteinander sprechen können, dass auch die Haltungen, die vielleicht da sind, so manifestiert sind oder so verstetigt sind oder auch gar nicht mehr das Bedürfnis überhaupt besteht, darüber gemeinsam nachzudenken, wie es vielleicht auch anders sein könnte. Das ist ja das Schöne, darum glaube ich, unter anderem deswegen machen wir überhaupt Theater, um nicht nur einzuladen zu diesem Diskurs, das ist ja immer so ein bisschen allgemein, sondern wir sind ja immer im Theater in dieser Situation, in dieser Als-ob-Situation. Wir spielen etwas vor, danach der Tote steht auf und verbeugt sich zum Applaus wieder. Ne? Es war alles nur gespielt. Wir wissen, wir spielen einfach mal verschiedene Szenarien durch. Wir spielen auch mal durch, wie die Welt auch aussehen könnte. Und wir versuchen eben damit auch vielleicht diese Impulse zu geben gegen diese Ohnmacht, die so viele Menschen empfinden. Man kann ja eh nichts mehr verändern. Es ist sowieso alles so starr. Wenn wir es uns eben gelingt, daran zu erinnern, dass unsere Welt nicht starr ist, dass wir, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und miteinander herausfinden, wie wir als Einzelne miteinander umgehen wollen, wie wir als Gesellschaft miteinander uns organisieren wollen, dann ist sehr, sehr viel gewonnen und wir können eine Gesellschaft, glaube ich, dann auch daran erinnern, dass sie besser sein kann, als sie im Moment ist, wenn sie wieder an ihre, an die Möglichkeiten ihrer Freiheit glaubt.
Herr Weber, ist das nicht aber auch eine, sagen wir mal, eine Gratwanderung? Auf der einen Seite haben ja auch die Theater sehr oft Stücke im Spielplan, also die sich dezidiert zum Beispiel mit der Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit auseinandersetzen, also wo es ja auch sehr konkret um politische Haltungen und Inhalte geht. Und auf der anderen Seite doch auch dieses Bedürfnis, ja, die Türen weit aufzumachen, ein breites Angebot zu bieten, nach Unterhaltung, die Menschen unter ihre Fittiche zu nehmen. Also wie politisch oder meinetwegen auch wie harmlos muss ein Spielplan sein, um eben dieses Angebot zu bieten in der Gesellschaft? Ist das etwas, was in der Intendantengruppe diskutiert wird?
Nein, das wird diskutiert. Solange es Theater gibt, wird das diskutiert werden. Was ist richtig, was ist angemessen, was ist das, was Theater in ihrer Stadt, in ihrem Zusammenhang spielen sollten, zeigen sollten. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Also die Orte der Demokratie, ne, nach denen Sie vorhin auch gefragt haben. Vor 25 Jahren war das Selbstverständnis der Theater nicht dezidiert, Orte der Demokratie zu sein, sondern da waren Theater Orte der Ästhetik oder der Kunst, vielleicht sogar gar auch stärker noch des politischen Statements. Und das liegt vielleicht daran, dass es komplett selbstverständlich war, dass die Theater in diesen demokratischen Kontext gehören. Jetzt müssen wir anfangen, das zu betonen. Und deshalb wehre ich mich so ein bisschen dagegen, das immer wieder nach vorne zu stellen, weil ich glaube, wir als diejenigen, die die öffentlichen Mittel erhalten und damit umgehen dürfen, auch müssen, sollten das zur Voraussetzung, also sollten das als Voraussetzung ansehen, gar nicht betonenswürdig erachten. Und dann sind wir bei den Programmen. Ich bin komplett der Meinung wie Kai Kunze, wir haben tatsächlich die große Chance, in einer Carmen oder in einer Uraufführung im Schauspiel das komplette Spektrum der Gesellschaft einzuladen. Ob die alle kommen, ist eine andere Frage. Aber eingeladen sind erstmal alle. Und dann kann die Reflexion dessen, was gesehen, was erlebt wird, in Gespräche führen, die jenseits ideologischer Gräben überhaupt Kommunikation und Austausch, vielleicht sogar Verbindung wieder aufmachen. Das halte ich im Moment für einen ganz wichtigen Aspekt, den die Theater erfüllen können, mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und wenn jetzt hier Weltoffenes Thüringen am Haus hängt, wir haben auch einen Banner, wir sind auch Mitglied in der Initiative, dann ist das schon so eine Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr habt, 300, bei uns sind es 400 und ich kann Ihnen als Generalintendant nicht sagen, wer von den 400 Mitarbeitern das tatsächlich so gut findet, dass wir das am Haus hängen haben. Die Gesellschaft ist auch in unseren Mitarbeiterschaften natürlich präsent. So, aber Kai Kunze ist Generalintendant, ich bin es auch, wir haben Leitungsebenen, wir haben künstlerische Gremien. Und natürlich ist es unverzichtbar, dass ein Haus auch eine Haltung bezieht. Würde ich die aber sozusagen nur dann beziehen können, wenn ich jeden einzelnen Mitarbeiter dort mit an Boot haben will, würde es dazu nicht kommen. Und das ist auch ein Aspekt, der vor noch nicht so allzu langer Zeit eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat, der sich aber nicht wegdiskutieren lässt. Genauso wie die Frage, wie eine Stadtgesellschaft das Theater sieht. Dann mache ich auch gleich einen Punkt. Wir sind sehr schnell dabei, die Angriffe auf Kultur und Kunst der Partei rechts außen, der AfD, zuzuschreiben. Das ist begründet, das hat stattgefunden und da machen die auch gar kein Hehl draus, was da Kultur und Kunst als Begrifflichkeiten bedeuten, steht im Wahlprogramm und das ist eigentlich ziemlich klar nachlesbar. Interessanter ist, wie die Gesellschaft sich insgesamt verschoben hat, wie also auch eine sogenannte Mitte plötzlich auf kulturelle Einrichtungen schaut und einerseits darauf schaut, was kostet das alles, ja, wie viele Millionen werden da im Jahr verbraucht und andererseits, welche Relevanz haben eigentlich diese großen Einrichtungen, auch Gera steht ja, also prominent mitten in der Stadt, im Verhältnis zu anderen kulturellen Bereichen, die eine Stadt ja auch bedienen muss. Und da ist, glaube ich, der Konsens nicht mehr gegeben. Und das setzt sich auch bis in die Stadtparlamente oder Landkreisparlamente fort. Da wird viel härter grundsätzlich darum gestritten, was eine Gesellschaft tatsächlich braucht und was nicht. Oder es wird nicht mehr gestritten und wird im Grunde ausgeschlossen. Also das sehe ich als eine große Entwicklung, eine maßgebliche Entwicklung innerhalb der Stadtkontexte, dass man schauen muss, wie sich die öffentliche Meinung, wie die Breite der Bevölkerung tatsächlich eingestellt ist zu dem, was sie als Angebot in den Städten hat. Und das ist nicht nur eine politische Frage, das ist auch eine rein praktische Frage. Vom Radweg über Kindergartenplätze, Spielplätze, öffentliche Einrichtungen bis hin zu Theatern und anderen Kulturangeboten ist das sehr interessengesteuert und weniger im Blickfeld des ganzen Angebots bewertet, als das vielleicht noch vor einiger Zeit war. Und das ist eine kulturpolitische Herausforderung, die können die Theater gar nicht alleine bewältigen, sondern das geht eigentlich nur mit den Trägern zusammen, dass man sagt, in welchem Kontext steht man? Dieses Theater hier in Gera oder unseres in Weimar ist ja nicht solitär. Wir sind Teil der Stadt. Wir sind Teil des Gesamtangebotes und müssen uns auch verknüpft verstehen und nur so können wir auch verknüpft verstanden werden. Und darum wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel stärker gehen.
Aber das könnten Sie, Herr Eckerle, ja vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen. Also natürlich ist ein großes Fünf-Sparten-Haus wahrscheinlich der kulturelle Player in der Stadt. Aber daneben gibt es ja noch ein ganz breites Angebot, das sich ja auch in den letzten Jahren sicher zunehmend diversifiziert hat und auch eine Off-Szene. Also, und das Geld wird ja nicht mehr. Also es sind ja auch Verteilungskämpfe.
Ja, sicher gibt es diese Verteilungskämpfe. Wir hatten anlässlich der Vernissage unserer neuen Dix-Ausstellung in der Orangerie einen Gast, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, aus Iserlohn. Iserlohn hat ungefähr so viele Einwohner wie Gera, so knapp über 90.000. Und der meinte dann zu mir, boah, wenn wir so jemand hätten wie Otto Dix, da könnten wir so viel machen und es ist ja so toll, dass Gera das hat. Und natürlich, Sie müssen jetzt voll und ganz auf die Karte Otto Dix setzen. Und ich sage, nee, kann ich nicht. Wir haben hier ein Fünf-Sparten-Theater, gerade, was sind es, 200 Meter, 300 Meter von hier entfernt. Und das kulturelle Spektrum, das beginnt hier mit Heinrich Schütz, dem ersten europäischen ersten deutschen Komponisten von europäischem Format, geboren in Köstritz, gehörte damals zur Vogtei, also ja auch mit dazu und hat hier auch immer wieder gewirkt. Am 23. November verleihen wir Lutz Seiler, dem vielleicht meistdekorierten deutschsprachigen Autor, letztes Jahr Büchner-Preisträger, die Ehrenbürgerschaft. Übrigens hier im Theater, im Konzertsaal, Sie sind alle herzlich eingeladen. Es ist eine öffentliche Veranstaltung, freier Eintritt. Und das ist so das gesamte Spektrum. Wir haben eine Musikschule auch hier um die Ecke. Wir haben eine vier städtische Museen, in denen sehr viel geboten wird. Und natürlich ist es so, dass im Sinne auch der Nachhaltigkeit, die eben nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ökonomische Komponente hat, uns natürlich fragen müssen, wie wir uns für die Zukunft anders aufstellen. Bei den Museen haben wir einfach ein gewisses Problem, dass die alle in historischen Gebäuden sind, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, das überhaupt aufzubewahren und zu präsentieren. Konservatorische Belange, Sicherheitsbelange und so weiter. Auch Barrierefreiheit ist ein großes, also fehlende Barrierefreiheit ist da ein großes Problem. Und da geht die Tendenz, also zumindest im Grundsatz ist der Stadtrat auch mitgegangen dahin, dass man eben von den 5 Standorten auf 2 reduziert. Und dafür einen neuen baut, der dann genau diese Kriterien erfüllt. Und ansonsten muss man dann gucken, wie man mit diesen historischen Gebäuden umgeht. Aber das wird man dann sehen. Weil natürlich diese Bedürfnisse, wie soll ich sagen, Barrierefreiheit, das geht ja wirklich, wie man dran, wie vermittelt man was an Kinder, an Jugendliche, bis eben zu mobilitätseingeschränkten Menschen, die müssen ja nicht unbedingt nur alt sein, ne? Dass man halt mit einem Rollstuhl entsprechend irgendwo auch hinkommt oder so. Das sind natürlich Gegebenheiten, Menschen anzusprechen mit Migrationshintergrund, mit speziellen Angeboten und so weiter. Das sind Dinge, Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und die wir, glaube ich, nur, wenn wir da in die Infrastruktur eingreifen, entsprechend auch überhaupt schaffen können. Trotzdem bin ich verdammt nochmal der Meinung, dass wir natürlich das auch mit Recht einfordern, dass wir die entsprechenden materielle Unterstützung, finanzielle Unterstützung bekommen von den Kommunen, von den Bundesländern, vom Bund. Ich meine, auf den Bund oder generell, also wenn man alle öffentlichen Ausgaben nimmt, wird für Kultur 1,6% der öffentlichen Ausgaben verwendet. Die Theater kosten 0,17%. Wir haben mal irgendwann vor ungefähr 10 Jahren hier mal einen Werbeslogan gemacht, Theater, die schönste Art, ihre Steuern wiederzusehen. Wir hätten es eben um diese 0,17% noch ergänzen sollen. Wer weiß das denn schon? Und ich finde schon, dass wir da ein gutes Recht dazu haben, also auch das einzufordern, dass sich eine Stadt wie Gera ein 5-Sparten-Theater leisten kann und alles andere. Aber bitteschön auch.
Diese Zahlen sind ja für jeden, der sie hört, also ich habe auch so einen ähnlichen Vortrag gehalten und mache immer wieder darauf bewusst, wie wenig eigentlich Theater kosten und was sie alles bringen. Aber es setzt ja voraus, dass Menschen argumentativ erreichbar sind. Also dass man ihnen die Notwendigkeit von Kultur erklären kann, dass sie ein bisschen rechnen können, ein bisschen eine Vorstellung haben von den Prozenten und sozusagen ansprechbar sind. Aber was doch sicherlich ein Problem ist, ist die zunehmende, ja, Debatte kann man es ja nicht mehr nennen, aber diese Störfeuer, die kommen, also wenn man jetzt an die kleinen Anfragen meinetwegen der AfD denkt, da geht es ja überhaupt nicht mehr um Sachargumente. Also wenn vorgeschlagen wird, wie in, dass man das Bauhaus in Dessau doch bitte schön nicht so hochhängen soll, es sei eine irregeleitete Architektur und damit ja eigentlich die einzige vom deutschen Boden ausgehende Architekturrichtung, die Weltkulturerbe ist, negiert, dann schadet man ja eigentlich der Kultur. Oder wenn, wie von der AfD vorgeschlagen, das war kurz vor der Sommerpause im August, vorgeschlagen wird, dass doch Asylbewerber, Asylbewilligte und Ukraine-Flüchtlinge nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen sollen. Also das ist ja überhaupt nicht mehr geeignet dazu, irgendwie argumentativ in den Austausch zu treten, sondern das sind ja sozusagen Sprengsätze. Wie begegnet man dem? Also erreicht man überhaupt noch argumentativ einen bestimmten Anteil der Bevölkerung?
Tja. Also wenn die Frage an mich geht, ich glaube nicht argumentativ, aber emotional. Navid Kermani hat vor kurzem, das ist dann auch gedruckt worden, Rede gehalten, ich glaube es war zur Öffnung der Konzertsaison am Gewandhaus, wo das genau beschreibt, Navid Kermani, wo er das beschreibt, diesen besonderen Moment nicht zu wissen, wie der neben ihm oder der Nächste und Übernächste, wie die politisch denken und dass sie sich trotzdem vereinen und dass sie trotzdem für diesen Moment die Gemeinschaft teilen und das gemeinschaftliche Erlebnis teilen. Und da liegt eine besondere Kraft drin in den Theatern, in den Konzerthäusern unseres Landes.
Ja, ich kann da auch in dem Zusammenhang nur eigentlich nochmal wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Das Wichtige ist, wir müssen immer, das heißt müssen, das wollen wir ja auch, offen sein für alle. Wir machen ein Angebot, wir laden alle ein, zu uns zu kommen. Man kommt in das über das Gesehene, vielleicht in der Pause, vielleicht im Anschluss an die Vorstellung in den Austausch. Und selbst wenn nicht, hat man das eben trotzdem geschafft, dass für ein paar Stunden, ein paar hundert Menschen nicht nur den gleichen, also physikalischen Raum sozusagen, sondern auch den gleichen mentalen, den gleichen emotionalen Raum geteilt haben. Und wenn wir gemeinsam uns an etwas erfreuen, wenn wir gemeinsam vielleicht auch mitleiden oder weinen mit einer Protagonistin oder was auf der Bühne, das sind verbindende emotionale Momente. Und das ist eigentlich ja auch sozusagen unsere Hauptwährung am Theater, schon das Emotionale, also diese Empathie, ja, also wir haben ja immer, beobachten ja immer mehr diese Verrohungstendenzen, auch sicherlich durch die ganzen, sagen wir mal, Selbstdarstellungsexzesse in den sozialen Medien, also wo ja die Eigendarstellung und auch die ganze Kommunikation in Abwesenheit ist. Jeder inszeniert sich da oder schließt sich irgendwelchen Bubbles an und ist dort irgendwie dann auch durch die ganzen Algorithmen vernetzt, bieten wir ja im Theater im Gegensatz was ganz anderes. Wir sind da, wir haben eine Anwesenheit. Die Künstlerinnen und Künstler sind da, wir sind da, Publikum ist da. Wir sind also wirklich in einem Raum, teilen gemeinsam etwas, und das ist auch etwas Einmaliges, das ist danach nicht wieder abrufbar. Das ist in dem Moment, wo es stattfindet, auch schon wieder vorbei, kann aber eben gerade durch die Gemeinsamkeit des Erlebnisses weiterwirken. Das ist vielleicht so ein bisschen eine naive Hoffnung, aber das ist ja auch so der Grundgedanke irgendwie, der aus diesen Riten, die vor dem Theater vielleicht ja standen, dass eine Gesellschaft sich über Rituale auch bestätigt, entstanden ist. Und daraus gibt es diese, Sie wissen alle, es gab diesen Begriff der Katharsis da bei den Griechen, also dass man sich durch die Durchleidung der Emotion sozusagen wappnet für das Leben. Und ich glaube da immer noch dran, dass das nach wie vor funktionieren kann. Wie spricht man die Leute an? Also was man natürlich auch nicht vom Theater erwarten kann, dass das Theater die politischen Fehler vielleicht, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten gemacht wurden in der Bildungspolitik oder Migrationspolitik oder Verkehrspolitik und was auch immer, irgendwie kippen könnte. Dazu haben wir nicht das Werkzeug. Das ist nicht unser Metier. Wir können versuchen, Menschen eben emotional, ich sag mal, reifer zu machen, sie zu sensibilisieren, überhaupt auch wieder, also mit anderen mitzugehen. Also wenn wir auf der Bühne Menschen beobachten, wie sie in ihren Konflikten sind, wie sie in ihren emotionalen Scharmützeln oder so, die sie miteinander austragen, zappeln, dann macht das was mit uns. Das ist übrigens auch alles, gibt jede Menge auch sehr gut geführte wissenschaftliche Studien, die also die Aktivität der Spiegelneuronen nachweisen. Also wer anderen Leuten auf der Bühne zuschaut, wie sie in ihren Handlungen agieren, der wird klüger. Und zwar emotional klüger, intellektuell klüger. Es gibt sogar Nachweise, dass das gut für die Fähigkeit zu rechnen ist. Also weil die Großhirnrinde, also diese extreme Aktivität der Neuronen, führt zu einer Ausprägung der Großhirnrinde. Also man kann nur sagen, geht ins Theater, dann werdet ihr klüger.
Jetzt scheint sich mir die Debatte ein bisschen zu drehen, also weg von der politischen Krise, vielleicht haben wir ja eine Bildungskrise. Also ist das der Punkt, wo die Theater ansetzen, und warum müssen das die Theater selber machen? Also ich habe den Eindruck, dass vor vielen Jahren war es für Schulklassen selbstverständlich, ins Theater zu gehen. Heute müssen die Theater eine ganze Menge Theaterpädagogen anstellen und gehen selber in die Schulen, weil die Lehrer keine Zeit mehr haben und das in den Bildungsplänen nicht unterzubringen ist. Ist das nicht auch ein bisschen frustrierend, das zu beobachten? Kommt man da überhaupt noch nach?
Na, wir streifen viele Themen jetzt. Wenn wir dabei sind, stellt sich wieder heraus, dass das Theater als eine Form der Kunst innerhalb eines kulturellen Verständnisses nicht alleine existiert. Natürlich ist Bildung und Kultur ein Komplex. Und das ist in den Bundesländern verschieden geregelt. Es gibt Kultusministerien, da ist das unter einem Dach. Und es gibt Bundesländer, die Bildung und Kultur trennen. Das kann beides gut funktionieren, muss nicht. Und nehmen wir jetzt Thüringen, ist ja kein Geheimnis. Es gibt einen akuten Lehrermangel, der dazu führt, dass vor allem in den musischen Fächern Unterbesetzung sind, Unterrichtsausfälle sind und eine Musiklehrerin nicht mehr 4 Klassen unterrichtet, sondern 12. Die hat dann gar keine Zeit mehr, mit ihren Schülern ins Theater zu gehen. Das funktioniert einfach nicht. Da können wir auch mit theaterpädagogischen Lassos niemanden fangen. Das ist rückläufig und das ist strukturell bedingt. Nicht, weil keiner mehr Lust hat oder weil es nicht in den Lehrplänen vorkommt oder weil die Schüler sich nicht für Theater interessieren. Die kommen ja mit ihren Lehrern. Und da entsteht ein kulturpolitischer Auftrag, nämlich diese Ressorts ganz anders zu verknüpfen. Wir hatten vor 4 oder 5 Jahren, war es mal auch in Thüringen so, dass die Lehrer ihre Dienstreisen, das heißt also, wenn sie mit den Schülern ins Theater gefahren wären, hätten sie nicht mehr abrechnen dürfen. So, das hat das Bildungsministerium beschlossen, Sparmaßnahme, weniger Reisekosten. Und das ist überhaupt nicht kommuniziert worden untereinander. Also mit dem Kulturressort, was das für Wirkung haben könnte, so ein richtiges so ein Kuckucksei irgendwie, ist dann zurückgenommen worden. Jetzt haben sie es in Berlin genauso entschieden. Ja, Berlin hat dasselbe Problem. Aber ich finde den Optimismus von Kai zu teilen, sagt ja noch nichts darüber aus, mit welchen Mitteln und wie komplex Theater sich präsentiert. Man kann ja mit sehr einfachen Mitteln Theater machen, man kann auch mit viel Geld ganz tolles Theater machen. Und Deutschland hat alle Möglichkeiten, die sind verschieden verteilt. Ne? So in den Ballungszentren, die Deutsche Oper in Berlin ist sicher anders ausgestattet als jetzt die Opernsparte in Gera oder auch bei uns in Weimar. Und man muss mit diesen Mitteln das Beste machen, bleibt der Sinn trotzdem erhalten. Wir leben aber in einer Zeit, die... Wenn ich das mit der öffentlichen Meinung vorhin sagte, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es ist individualisierter, interessengesteuerter. Jeder sucht sich das, was ihn, seine Familie, was seinen Interessen am deutlichsten entgegenkommt und setzt sich dafür ein. Und das spleißt die Gesellschaft anders auf. Zugleich sind die Zeiten, in denen das alles einfach so finanzierbar ist, vorbei. Da würde ich widersprechen. Natürlich brauchen wir die Mittel, aber wir werden sie nicht bekommen. Ganz klar nicht. Berlin, 120 Millionen, stehen zur Kürzung an. Die Stadt München hat bis zu 20% bei ihren Theatern eingefordert, in die laufenden Haushalte hinein einzusparen. Unser Theater, dafür kann ich jetzt sprechen, wenn sich gar nichts ändern würde, wenn genauso viele Mitarbeiter im Deutschen Nationaltheater arbeiten würden wie bisher, würde 2030 9,5 Millionen Euro teurer sein. Nur durch Personalkosten. Und das ist eine Summe, wo jedem klar ist, dass irgendwo rote Linien auftauchen werden. Da haben wir noch nicht mal investiert, da ist überhaupt nichts dazu gerechnet. Sind die künstlerischen Budgets auch alle gleich geblieben. Und diesen Entwicklungen müssen wir ins Auge sehen, vor allem auch deshalb, weil Theater können ja nicht stehen bleiben. Wir können uns auch nicht auf unseren Aufträgen oder an uns gerichtete Erwartungen, die zu Aufträgen werden, ausruhen, sondern müssen ja sehen, wie die Häuser mit diesen Themen, Personalkosten, andere Tarifregelungen, die Fragen von Digitalisierung oder Nachhaltigkeit oder Barrierefreiheit, den Umgang mit diesen Gebäuden für die Zukunft umgehen. Und das alles wird ja nicht dazu führen, dass es billiger wird. So. Also braucht es auch intern strukturelle Überlegungen, wie man dem beikommt und wie sich unter Umständen dadurch auch die Richtung oder Angebote dieser Theater ändern. Und das meine ich ganz positiv. Ich will hier nicht missverstanden werden, aber wir werden nicht damit durchkommen, selber nicht, die Forderungen mal aufzumachen und darauf zu setzen, dass das dann auch erfüllbar ist, weil die Prozentzahlen, die du genannt hast, 0,17 ja, oder 0,017, Es gibt so viele kulturelle Anteile in unserer Gesellschaft, die noch weniger kosten. Die Summe ist dann aber eine andere. Also was Kultur ausmacht, da kann man sich dann auch darüber unterhalten, was der Begriff eigentlich beinhaltet und wie wir damit umgehen, ist ja mehr als diese einzelnen Spektren. Da kann dann der Imkerverband genauso sagen, wir sind so eine Minorität, uns gibt es fast gar nicht mehr. Der ist aber auch wichtig, würde ich jetzt mal hier als These in den Raum stellen, weil wir zusammengehören. Wir müssen diese Balance finden gemeinsam. Und wenn Theater darin dann doch so eine zentrale Rolle spielen können wie bisher, als Schnittstelle, dann wäre das ganz toll. Aber dazu müssen wir, glaube ich, auch die Verbindung zu den Bereichen ringsherum neu schärfen, neu einrichten und uns nicht auseinanderdividieren selber oder dividieren lassen durch Kulturpolitik oder auch durch die Stadtbevölkerung selbst.
Vielleicht nochmal, also was ja eine sehr niedrige Zahl ist, erstmal prozentual ist, was Kultur kostet, was ja aber auch oftmals erschreckend niedrig ist, weil Sie sagen immer, ja, wir machen die Türen auf, wir machen ein Angebot, jeder ist eingeladen. Fühlt sich aber ja nicht jeder eingeladen, geschweige denn, kommt ja auch nicht jeder, sondern es ist ja auch ein oft sehr niedriger Anteil. Haben Sie dazu Zahlen, Herr Eckerle, oder eine Art Kulturentwicklungsplan für Gera? Denn die Argumentationen werden ja zunehmend härter geführt. Denn die Selbstverständlichkeit, dass ein Stadttheater, ein Staatstheater so und so viel Millionen kostet, also diese Sicherheiten wanken ja.
Na gut, also ich kann jetzt natürlich nicht, wie soll ich sagen, Publikumszahlen planen. Aber es ist eine interessante Entwicklung, die übrigens in beiden Teilen Deutschlands ziemlich analog verlaufen ist. Es gab direkt nach 1945 ein unfassbares Verlangen nach Kultur. Die Leute, die es kaum leisten konnten oder mit Naturalien bezahlt haben, sind in die Theater gegangen. Man hat da wo es noch nicht der Fall war, entsprechende öffentliche Trägerschaften entsprechend auch geklärt. Das ging dann, die Steigerung der Besucherzahlen, bis Mitte der 1960er Jahre sehr stark nochmal nach oben. Und seitdem ist es rückläufig, aber gar nicht so dramatisch, wie man sich eigentlich vorstellt. Die Entwicklung zwischen den Sparten ist allerdings ziemlich extrem. Also die Schauspielsparten an Deutschlands Theatern ist, glaube ich, unter 25% dessen, was sie an Besuchern generieren im Vergleich zu Mitte der 60er Jahre. Das ist dramatisch gesunken. Im Musiktheater ist es leicht gesunken, im Konzertbereich ist gleich geblieben und wo es dramatisch nach oben gegangen ist, Ballett- und Tanztheater. Also da gibt es Zahlen und da ist die Publikumsnachfrage deutlich gesteigert worden. Das Theater hier hat ein sehr ausgefeiltes Instrumentarium, um junge Menschen auch anzusprechen und auch zur Partizipation zu ermuntern. Also es gibt, wie wahrscheinlich in jedem Theater, was ein Musiktheater hat, auch einen entsprechenden Kinderchor. Es gibt ein Kinderballett. Es gibt auch einen philharmonischen Chor, der es auch Laien zum Beispiel jedes Jahr zum Jahreswechsel ermöglicht, irgendwie dann bei der 9. mitzusingen. Man versucht auch Leute, die jetzt nicht so, oder wie soll ich sagen, direkt so ans Theater angedockt sind. Zum Beispiel gibt es hier einen fulminanten Konzertchor, Ruthenium, mit dem immer wieder hier Konzerte gemacht wurden, auch philharmonische Konzerte gemacht wurden. Das Theater selber hat Förderprogramme aufgelegt, die letzten, es ging so vor 10 Jahren so ungefähr los, mit dem Balletteleven, mit einer Orchesterakademie. Lange Zeit, da kann ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen, wie die Entwicklung ist, haben wir gemeinsam mit noch dem Theater in Erfurt und Nordhausen ein Opernstudio unterhalten. Das hat sich, glaube ich, jetzt ein bisschen anders entwickelt gerade. Und es geht bis dahin, dass auch dieser Bereich FSJ Kultur hier sehr, das sind ja meistens so, 12, 15 Leute pro Spielzeit, die hier ein FSJ machen. Eine meiner FSJlerinnen hat er in der Zwischenzeit als Schauspielerin engagiert, die Reika Nikolai. Steht bei dir auf der Bühne. Das heißt, also es gibt da schon sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Angebote, wo auch nicht nach irgendwelchen politischen, wie auch immer, Präferenzen von Eltern oder so gefragt werden, die dafür sorgen, dass junge Menschen sich auch hier, wie Sie sagen, ans Theater herangeführt werden. Und eine ganze Phalanx, vielleicht werde ich es noch kurz ergänzen, weil das wirklich, ich finde es total spannend, das ist, es melden sich auch immer wieder FSJlerinnen im Bereich der Bühnentechnik. Und in der Zwischenzeit gibt es einige, die unsere Bühnentechnik hier bereichern am Theater, deren Laufbahn tatsächlich mit einem FSJ-Kultur ja auch begonnen hat. Und das sorgt für eine wunderbare Durchmischung in einer eigentlichen Männerdomäne.
Diese Interessensverschiebung vielleicht hin auch zum Tanztheater ist ja interessant. Vielleicht entspricht die auch einem zunehmend internationaleren Publikum. Es ist ja vielleicht auch für junge Menschen ist die, sagen wir mal, körperliche Wucht und Präzision und eben auch diese unglaubliche körperliche Leistung etwas unmittelbar Ansprechendes. Das ist vielleicht direkter als jetzt ein italienisches Libretto zu verstehen. Ich denke, woraus ja immer noch, jetzt komme ich doch noch mal so auf politische Tendenzen zurück, woraus ja viel zu wenig in Punkt gemacht wird, ist bestimmten Anhängern überhaupt klar, dass wenn ich jetzt allein mal auf ihr Ensemble gucke, in der Oper, vor allem beim Tanz oder im Orchester, dass wenn wir Forderungen nach einer deutschen Kultur umsetzen würde, gar niemand mehr auf der Bühne stände, der sie eigentlich zeigen könnte. Also dass dieses Bekenntnis zur Internationalität eine Grundvoraussetzung ist, eigentlich für das deutsche Theatersystem.
Ja, also Punkt kann ich nur sagen. Wir haben, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe, im Moment ungefähr 68, vielleicht sind 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 31 verschiedenen Nationen. Und gerade das Ballett ist so die internationalste Sparte. Und das ist jetzt gar nicht sozusagen von uns forciert, dass wir sagen, wir wollen jetzt uns erstmal a priori international aufstellen, sondern das resultiert rein aus künstlerischen Erwägungen. Es gibt ja Vortanzen oder Vorsprechen oder Vorsingen. Und
knallhartes Leistungsprinzip.
Da geht es nur ausschließlich um die künstlerische Qualität. Und wenn wir die jetzt nicht hätten, diese eben genannten, wäre dieses Theater ärmer und anders. Und wir könnten, gerade was das Ballett betrifft, mit Sicherheit nicht mehr das aufführen, was wir machen. Sie haben vorhin gesehen, Dornröschen, wir machen da zurzeit im Ballett mal so einen Blick auch in die Vergangenheit. Wir versuchen so eine Art Rekonstruktion ganz klassischer Ballettsprache hier am Theater. Ich finde das auch wichtig, dass das Theater immer diese beiden Blickrichtungen hat, dass man auch mal so aus der Tradition, wo kommen wir eigentlich her? In der Musik hat sich das ja seit ungefähr 20 Jahren durchgesetzt, gut informierte Aufführungspraxis mit alten Instrumenten, mit anderen Spielweisen, ohne Vibrato, Darmsaiten und so weiter. Und sowas im Tanz auch mal wieder zu machen, da gibt es nur wenige Kompanien, die das überhaupt können. Und ich sehe das auch, es gibt ein großes Interesse. Ich glaube, das ist vor allem beim Tanz diese Ästhetik, dass viele, gerade junge Menschen, sich von der Tanzästhetik irgendwie angesprochen fühlen, die so einfach so ganz idealisiert ist, die so eine Gegenwelt hat, vielleicht zu einer Welt, vor der man so ein wenig ohnmächtig oder so steht und die man irgendwie nicht versteht und die man nicht mag. So gibt es im Tanz vielleicht so eine Art Idealwelt, nach der man sich sehnt. Also so würde ich mir das erklären mit dem Ballett. Entschuldigung, ich habe die Frage vergessen.
Ich glaube, das war wunderbar beantwortet. Also doch wieder, ja. Theater auch als Vision einer, vielleicht doch auch einer besseren, einer anderen Welt.
Ja, also wir haben jetzt eben viel über die Interessen gesprochen. Es war ja nie so, dass Theater immer alle Menschen interessiert hat. Es gibt ja nun mal unterschiedliche Interessen. Und sagen wir mal, Tour de France, habe ich keine Ahnung, was daran interessant sein sollte. Da guckt man im Fernsehen stundenlang auf wackelnde Männerhintern. Ich weiß überhaupt nicht, was Menschen daran interessiert, aber es hat irgendwie auch einen großen Fankreis. Und im Theater haben wir...
Uli Kuhn fragen, den früheren Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins. Der ist ja Tour de France-Fan. Ah, ja, der kann ja, das ja. Vielleicht kann der das erklären.
Ja, Also man weiß es nicht, aber was man weiß, dass es eben unterschiedliche Interessen gibt und gerade bei so Mehrspartenhäusern ist das natürlich sehr schön, dass wir in so sehr unterschiedliche Milieus hineingehen können und das ist so. Es gehen tatsächlich, die Menschen, die ins Ballett gehen, gehen durchaus nicht zwangsläufig ins Schauspiel. Das sind durchaus ganz unterschiedliche Publikumsschichten und eine der großen Qualitäten eben, die wir an so einem Mehrspartenhaus haben, die wir übrigens auch immer versuchen zu bündeln in so Produktionen, wo alle Sparten gemeinsam ein besonderes Projekt ermöglichen. Also wir versuchen das schon auch im Spielplan Vielfalt, das klingt immer sehr allgemein, aber es ist gar nicht so leicht, also gerade auch eine stilistische Vielfalt hinzubekommen. Wir sitzen hier gerade in einem Bühnenbild einer aktuellen Produktion, Müh heißt das, das ist so eine Episodenproduktion vom Schauspiel, ein Experiment kann man sagen, das sowohl in einer App funktioniert, als auch hier auf der Bühne und vor allem aber in Gesprächen. Also hier versuchen wir gemeinsam wirklich zu verstehen, wie Demokratie funktionieren kann, weil in diesen Gesprächen, auch via App, wird die Handlung fortgeschrieben. Wir wissen selbst nicht, wie die Geschichte weitergeht oder gar ausgeht. Jetzt sind wir zwar gerade an einem Ende, aber mal sehen, ob es wirklich ein Ende ist. Da hat sich jetzt kurioserweise am Ende noch der Papst gemeldet, womit wir auch alle nicht gerechnet haben. Und es entstehen so aus den Zuschauerinnen und Zuschauern entstehen solche Prozesse, die also direkt das Geschehen beeinflussen. Und das ist ein ganz interessanter Experiment, wo ich auch lange gezweifelt habe, ob das überhaupt funktioniert, gerade in diesen Nachgesprächen. Man muss sich da so definieren, gehört man eher zu den Systemgegnern oder zu den Mytopen, das sind die, die das System verteidigen. Es gibt dann die revolutionären Hyänen, dann gibt es eher die humanistischen Kreis der Weißen Lilie. Und die machen dann überall so Diskussionsveranstaltungen, treffen sich auch immer mal in der Stadt, müssen irgendwelche Aufgaben erledigen und bringen wieder neue Impulse, die uns dann erreichen. Und wie da diskutiert wird, also mit welcher Vehemenz, ich habe selbst auch mich auch ein bisschen ertappt, also ich bringe mich da auch manchmal ein, also wie ich mich in diese Prozesse dann reinziehen lasse, das ist irgendwie bemerkenswert. Also es geht noch, ja, also wir können noch diskutieren, wir müssen halt bloß die Räume dafür schaffen.
Ich stelle mir das sehr, sehr herausfordernd, vielleicht auch ein bisschen mühsam vor. Stücke zu entwickeln und nicht mehr ein Publikum anzusprechen, sondern ganz viele verschiedene Publika und da individuelle Gesprächsangebote zu machen. Ist das auch eine Methode, die Sie verfolgen?
Ich glaube, zwangsläufig alle Theater, die als große Einrichtung in der Stadt sind, müssen diesem Prinzip schon nachgehen. Es hat sich verändert, klar. Und wir fahren auch mit Klassenzimmerstücken bis zu 2 Stunden von Weimar weg in Schulen im Umland und haben am nächsten Tag eine große Opernaufführung auf der Bühne. Das ist schon ein breites Spektrum. Ich glaube, es ist relativ vergleichbar. So, hier gibt es noch das Puppentheater und das Ballett, das haben wir nicht. Das ist ja dann nochmal eine Angebotspalette mehr. Aber da drin steckt auch eine Frage, zumindest, ich habe das vorhin so gemeint, wie geht das weiter, wie kommt man in diesem breiten Angebot, dieser Interessenentsprechung in Zukunft wirklich weiter? Kann man das alles bedienen oder was bräuchte man dazu, um das zu können, oder muss man vielleicht doch auch bestimmte Dinge nochmal neu justieren und sagen, wir müssen in die Richtung uns stärken, dafür können wir das vielleicht nicht mehr machen. Anders wird es, glaube ich, nicht gehen. Und ich hätte, weil das ja gar nicht so einfach ist, wissen Sie, Sie haben hier eine Tagung und wir sitzen jetzt hier Sonntagnachmittag und reden tolles Zeug über das Theater, am besten noch bestätigend, können wir alle glücklich nach Hause gehen. Sie sind ja Freunde und Förderer. Und Sie, machen wir uns nicht vor, Sie haben auch einen Blick auf Ihre Häuser. Und da gefällt Ihnen auch nicht alles, was da passiert. Und das kriegen Sie auch von Ihren Mitgliedern gespiegelt. Und sie sammeln Beiträge ein und fördern Dinge an ihren Theatern. Das ist ganz toll. Und da wird manchmal auch die Frage auftauchen, wieso müssen wir denn das fördern? Kann das Theater denn das nicht alleine finanzieren? Wenn es nicht bei Ihnen landen würde, könnte es das Theater. Wir sind an so ganz sensiblen Punkten. Wir brauchen diese Begleitung, diese Freundschaft oder diese Förderschaft unbedingt. Das ist auch eine Strecke, die in den nächsten Jahren viel mehr Relevanz gewinnen wird, als sie jetzt hat. Und nicht nur im Sinne der kleinen Gruppe, die sich dem Theater zugewandt fühlt, sondern einer Multiplikatorengruppe, einer Sprechergruppe, einer Sprecherinnengruppe in die Stadt. Und auch einer Gruppe, die sich mit dem Theater anders auseinandersetzt, auch kritischer. Im Austausch. Wenn man befreundet ist, darf man sich auch die Meinung sagen, glaube ich. Und da steckt ein Potenzial. Es ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Gibt es Häuser, wo das sehr gut funktioniert. Es gibt auch Häuser, wo das ein bisschen stagniert. Das Problem ist, wie kommen junge Leute in diese Gruppen? Wie kriegt man junge Leute in die Fördervereine? Und das ist ganz konkret so. Wenn wir eingestiegen sind, politische Situation, Sie haben es geschildert, ich will hier nicht, ich habe nur so ein bisschen Lust, so ein bisschen dagegen zu steuern, damit wir nicht alle so gleiche Meinung sind. Wissen Sie, wir wissen nicht, was wir für eine Regierung kriegen. Wir wissen aber wahrscheinlich, dass wir wieder 100 Milliarden für Rüstung ausgeben werden müssen. Und wo soll das herkommen? Wir werden in dieser Gesellschaft Umstellungsprozesse miterleben oder wir gestalten sie mit. Da müssen wir uns mit reinhängen. Wir können auch nicht als Theater, das sage ich hier ganz provokant, können auch nicht immer auf dem Standpunkt sein, ja, bei uns ist das aber unverzichtbar, sonst können wir nicht mehr. Das stimmt einfach auch nicht. Wenn es weniger geben wird, dann wird es nicht das Theater nicht mehr geben. Es wird uns trotzdem geben. Da müssen wir uns halt was einfallen lassen. So, und das sehe ich nicht defätistisch, sondern eigentlich realistisch, weil wir aus einer sehr, sehr gesicherten Situation aus den, sagen wir, Nullerjahren, 90er waren schwierig, auch in Thüringen, also Gera Altenburg, diese Fusion stammt aus der Zeit, in Weimar wurde das Ballett abgewickelt, das ist alles noch gar nicht so lange her. Ja? Und daran will ich nur erinnern, auch danach ist es weitergegangen und auch danach haben die Häuser tolle Sachen gemacht. Wenn wir uns tatsächlich auch immer wieder versuchen, neu zu verstehen. Wir sind nicht die Guten, wir sind nicht die Tollen immer, wir versuchen gute Sachen und wir versuchen tolle Sachen, geht aber auch nicht alles auf. Ja? Und das gehört auch dazu, auch das dürfen wir uns leisten können, dass Dinge scheitern und das Publikum auch mal wegbleibt und sagt, was macht ihr da für einen Quatsch? Und vielleicht andere sagen, genau das ist aber das, was mich interessiert. Dieses Risiko, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass uns das erhalten bleibt, dass wir nicht sozusagen zur Bedürfnisbefriedigungsmaschinerie mutieren. Und diese Forderung kommt, mit Verlaub, nicht nur von der AfD. Es gibt Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister, die sagen, macht doch mal ein Musical, da habt ihr mehr Zuschauer. Oder könnt ihr nicht wie anders auf die Bedürfnisse der Leute eingehen, ohne zu wissen, was eigentlich alles in den Häusern gemacht wird. Aber ich will kein Politiker-Bashing veranstalten. Ich möchte mit niemandem tauschen, der Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin ist in diesem Land oder sich politisch wirklich engagiert. Aber diese Kurzschlüsse, das müsste doch und das könnte doch, deuten ja darauf hin, dass das Grundverständnis, was die Theater mit öffentlichen Mitteln eigentlich machen sollen und wie eigenverantwortlich sie damit umgehen dürfen, dieses Grundverständnis ist nicht mehr überall da. Dass das nämlich eigentlich die Regelung ist und nicht dann doch die Theater der verlängerte Arm der öffentlichen Hand ist. So. Und das ist ganz gefährlich, da kann man jetzt länger darüber diskutieren, wenn man die AfD dann dazu nimmt, die ja direkt Einfluss nehmen will. Die können an manchen Stellen sagen, naja, die Voraussetzung dafür, dass Einfluss genommen wird auf die Kultur, die werden auch aus anderen politischen Richtungen bereits versucht. Macht mal weiter. Wenn wir irgendwo ans Ruder kommen, müssen wir uns dieser Hebel dann nur noch bedienen. Und da müssen wir auch aufpassen. Deshalb plädiere ich da kategorisch dafür, dass wir nicht als politische Institution gelesen werden, sondern als kulturelle oder Kunstinstitution.
Das war jetzt so ein wunderbares Statement. Ich kann dem fast nichts mehr entgegensetzen. Vielleicht, Herr Eckerle, noch ein Schlussplädoyer. Was würden Sie sich wünschen? Also Sie haben ja jetzt hier Theaterfreunde aus ganz Deutschland. Die sind alle wahnsinnig kulturaffin und brennen ja nicht nur für Theater, sondern auch für vieles andere. Wo geht die Reise hin? Was brauchen wir?
Also tatsächlich ist für mich jetzt in meinem neuen Amt, spielt dieser politische Komponente eine deutlich größere oder andere Rolle, als es bisher der Fall war. Und was mich optimistisch stimmt, ist, dass ein Politiker ist immer dann für eine Sache, wenn er weiß, dass er dafür auch Stimmen bekommt. Und wenn dieser politische Raum besetzt wird durch Sie, Ihr Engagement, dadurch, dass das auch gerade eben Fördervereine dann eben zu den entsprechenden Institutionen stehen, sie sich dafür engagieren, dann ist das ein ganz entscheidendes Argument für ein Abstimmungsverhalten, egal welcher politischen Couleur, zumindest mal auf kommunaler Ebene. Es gibt hier ein sehr schönes Beispiel, das ist eben die Sanierung des Puppentheaters. Also die Puppentheater Sparta ist normalerweise nicht da nebendran untergebracht, sondern es gibt ein wunderschönes Puppentheater in der Stadt. Das wird gerade saniert. Und ein wichtiges Argument in diesem Kontext war eine fulminante Spendenaktion hier der Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde, die eben sozusagen bürgerschaftliches Engagement leisten, damit eben vor allem geht es da um die technische Inneneinrichtung dann und nicht so sehr um die Hülle. Dieses bürgerschaftliche Engagement ist dann wiederum ein ganz wichtiges Argument für die politischen Entscheidungsträger zu sagen, okay, wir gehen jetzt den Weg weiter, obwohl es die Sanierung wie überall etwas teurer wurde als ursprünglich mal kalkuliert. War das jetzt das positive Schlussstatement?
Also es ist bei mir angekommen, es muss sich wirklich jeder bewusst machen, hinter jedem Vorsitzenden, hinter jeder Vorsitzenden eines Fördervereins ist, wir sind wahnsinnig viele, das sind viele Menschen, das ist eine Meinungsmacht. Ja, danke. Vielleicht Sie noch, Herr Kunze, ein Schlusswort?
Also der Felix Eckerle hat es gerade eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich muss auch immer sagen, das macht uns wirklich Mut, dass es so viele Menschen gibt, die uns unterstützen. Und das Finanzielle ist ja das eine, aber das andere ist eben auch das Ideelle. Wir hatten ja viele Situationen hier, ich bin jetzt seit der 14. Spielzeit schon hier und gerade am Anfang war es extrem turbulent, wo das Theater ja fast vor der Abwicklung stand. Also da war der Insolvenzverwalter schon im Haus. Es gab Beschlüsse, das Schauspiel abzuwickeln, das Ballett abzuwickeln, das Orchester zu halbieren und so weiter. Das ging immer hin und her und da hatten sich hier auch unsere Theaterfreunde sehr, sehr stark gemacht, haben mit Lichterketten, haben Unterschriftsaktionen gemacht und sind nach Erfurt ins Ministerium gefahren und haben für ihr Theater sich stark gemacht. Und dieses bürgerschaftliche Engagement, das Ideelle wie das Finanzielle, ist uns nicht nur wahnsinnig wichtig, also das, wir brauchen es auch, sondern es macht uns so viel Mut und es zeigt eben auch, dass Theater als Anker in die Gesellschaft nur dann funktioniert und dass das auch die Idee ist, wenn es so ein Ping-Pong ist, so ein Hin und Her. Theater, wir spielen ja auch nicht, natürlich spielen wir auch, weil es uns Spaß macht, das haben wir auch nicht vergessen, sonst würden wir das alles hier nicht machen. Aber Theater macht nur dann Sinn, wenn es eben auch Menschen erreicht, die dann ihrerseits sich auch wieder engagieren fürs Theater. Also das ist hat eine wunderbare Dynamik, für die ich mich an der Stelle auch ganz herzlich bedanken möchte.
Ja, meine Damen und Herren, ich kann mich nur wundern, dass sich in Deutschland eine Meinung hat festsetzen können, man könne hier ja nicht mehr seine Meinung sagen. Nirgendwo sonst wird der Individualität, der persönlichen Perspektive und einer möglichst vielfacettigen Gegenwart so viel Raum gegeben wie in den Theatern. Deswegen gehen wir hin, um genau das zu erleben. Wir haben gar nicht genug Leben, um das persönlich zu erleben. Wir bekommen es auf den Bühnen vorgespielt. Und auch das sollte ein Plädoyer sein, ins Theater zu gehen. Dort äußern wir unsere Meinung spätestens beim Schlussapplaus. Ganz herzlichen Dank. Wir können gerne die Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen. Wir haben ein Mikrofon. Bitte nennen Sie Ihren Namen und woher Sie kommen. Und dann stehen Ihnen unsere Gesprächspartner gerne noch einen Moment zur Verfügung. Ich reiche Ihnen das Mikrofon. Gibt es Fragen? Ja.
Ja, Friedrich Kahre aus Hannover. Eine Frage im Anschluss an das, was Hasko Weber besonders betont hat. Das heißt also, Theater als ästhetischer Raum und nicht im engeren Sinne funktionalisiert für politische Messages. Das ist ja dann ein zentraler Punkt. Wenn man sich die Kultur anschaut im Laufe der letzten 20 Jahre, dann ist ja Ästhetisierung etwas, was sich in alle Bereiche hineinbegeben hat. Jeder macht seine Selbstinszenierung in seinen Gruppen. Es gibt ungeheuer große Zahl von Möglichkeiten, sich zu inszenieren. Die ganze Medienwelt läuft ja darüber, die ganzen sozialen Medien laufen darüber. Wie bedeutsam ist denn das, diese Veränderung, gegenüber dem klassischen Bild vom Theater Zuschauerinnen, Zuschauer, die, sagen wir mal so, aus dem normalen Alltag oder mit besonderer festlicher Kleidung dann von außen Kunst betrachten. Das heißt, der junge Mensch heutzutage sieht sich ja selbst als Künstler, wenn auch nur für ein paar Minuten vielleicht, Andy Warhol und sonst was alles. Wie wirkt sich das aus auf die Art und Weise, wie Ästhetik wahrgenommen wird?
Das kann ich Ihnen sicher nicht komplex beantworten.
Das meine ich auch nicht.
Aber es bezieht sich ja nicht nur auf junge Leute. Also wenn im Theater ein Handy aufflackert, ist es meistens ein Mensch oberhalb der 60, der da... Nee, da werden E-Mails gecheckt, da werden Fotos gemacht. Das machen junge Leute nicht unbedingt. Die wissen anders damit umzugehen. Und die Selbstinszenierung, das ist ein interessanter Punkt, sehr persönlichkeitsprägend, das auch stark Einfluss nimmt auf Kommunikation. Aber wenn jemand von sich Selfies macht, heißt das nicht, dass er sich zutrauen würde, sich auf eine Bühne zu stellen vor andere. Das ist ein völlig anderer Kontext. Und das ist die Erfahrung, glaube ich, im Kinder- und Jugendbereich sehr stark, dass die, erstens kommen ja dann meistens Gruppen, ob jetzt Kindergärten oder Schulklassen, und die kommen als Kollektiv, sind sozialisiert sozusagen, nicht einzeln, das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, und haben schon als allererstes mal einen Respekt, dass auf der Bühne dann hoffentlich irgendwie Darstellerin, Sängerin, Tänzerin, mit denen sie sich in irgendeiner Form in Verbindung bringen können, dass die dort was für sie machen. Also das, was Kai vorhin sagte, ja, der Respekt vor dem Ereignis, was sich dann wieder auflöst, weil man sagt, hinterher ist Schluss, alle verbeugen sich. Theater ist nicht lebensbedrohlich, nicht existenziell für die, die drin sitzen und sich das angucken. Und ich glaube, das ist für viele eher positiv, auch im Sinne des Individuellen, also dass da jemand ist, der was macht und der, da gucken dann andere zu. Ich glaube, da ist die Trennung gar nicht so groß. Und mit dem Ästhetischen meine ich ja auch keinen Rückzug jetzt in so Elfenbeinturmdenken oder so, nicht. Ja? Und jede Inszenierung hat das Recht, politisch zu sein. Absolut. Ich meinte vorhin eher, dass die Häuser selber, also wenn ein großes politisches Ereignis stattfindet, kommt auf uns jetzt inzwischen dieselbe Forderung wie auf Politiker zu, dass wir sofort dazu Stellung nehmen sollen. Wo ich sage, nee, ich bin erstmal Künstler. Ich brauche eine Distanz, die Dinge in irgendeiner Form zu verarbeiten. Und wenn ich nicht sofort auch was poste, heißt das nicht, ich habe dazu keine Meinung. Aber ich vertrete ein Theater mit verschiedenen Kreativen. Und wenn wir uns dazu ins Verhältnis setzen wollen, dann machen wir das auch. Und wenn es ad hoc geht, okay. Aber nicht in dem Sinne der Sofortreaktion. Das ist ja auch das Dilemma der Politik. Die haben auch keine Zeit mehr zum Nachdenken. Hast du 5 Minuten nichts gesagt, bist du schon raus. Und das ist ein Treiber, eine Treiberenergie. Und der würde ich empfehlen, sollten sich die Theater entziehen, um ihre Position zu behalten und die auch stark vertreten zu können. Und dann kann es in der Inszenierung auch richtig krachen.
Gibt es noch eine Frage? Ja.
Helmut Nierbass aus Wiesbaden. Es wurde vorhin angesprochen, die Internationalität, gerade auch der Belegschaft sozusagen der Angehörigen des Theaters, Ballett und anderer Ensembles. Das ist ja andererseits so, unsere Gesellschaft ist ja längst international geprägt, ein hoher Anteil von Migranten und auch solchen, die schon seit Jahrzehnten hier sind, aber eben mit anderem kulturellen und sprachlichen Hintergrund. Deshalb könnte es ein Grund sein, warum zum Beispiel das Tanztheater auch mehr sich vermitteln kann. Aber ich frage jetzt stärker auf den Punkt hin, dass Sie vorhin gesagt haben, also gerade die Sparte Sprechtheater ist rückläufig, was die Besucher angeht. Ich würde mal sagen, auch die Lektüre ist vielfach rückläufig bei jüngeren Leuten. Also auch da ist ein anderer Zugang zu Medien und nicht unbedingt eben zu Büchern und klassischer Lektüre ohnehin. Frage also, inwieweit stellen Sie sich darauf ein, Stücke, die Science moderne Stücke oder aber auch solche aus dem sogenannten klassischen Repertoire so zu vermitteln, dass sie auch Kindern und Jugendlichen, jüngeren Leuten, sage ich mal, mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund nahegebracht werden können und die faszinieren und sie packen.
Ja, darf ich vorab, René, ich habe eine Bitte, da müsste an der Pforte eine junge Dame stehen, mit der ich verabredet bin. Könntest du die in die Kantine setzen und ihr sagen, ich hole sie gleich ab? Das dauert jetzt, ich war in meinem Zeitmanagement falsch heute. Ich dachte, das geht hier bis 15 Uhr, aber ich habe jetzt gesehen, war ja sowieso bis 15:30 Uhr angesetzt. Ja. Naja, wie macht man das? Also unterschiedliche Sehgewohnheiten und Seherwartungen verändern sich natürlich auch. Ich glaube, und das Schauspiel ist ja erstmal die Sparte, die am agilsten ist, die am schnellsten reagieren kann auf Veränderungs- oder auf Situationen am schnellsten reagieren kann. Also bis erstmal so eine Oper geschrieben ist, das dauert ja immer 1-2 Jahre. Und das Ballett hat sowieso eine andere Ausdrucksform. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Verankerung oder zu versuchen, sich in die regionale Wirklichkeit auch hineinzuschrauben als Theater. Dass man also Stoffe auch findet, die gerade dran sind oder die auch in der Region spielen oder mit Personen, die eine Bedeutung haben für die Region, verknüpft sind, zu schreiben. Also man kann im Schauspiel, wir machen das sehr regelmäßig, das Mühe hier ist ja, habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, wir machen sehr viele Uraufführungen, die aber gar nicht so aus sich heraus so das Bedürfnis haben, ein Stück für die Ewigkeit zu sein, sondern ganz konkret jetzt und hier funktionieren sollen und ganz konkrete Themen und auch Menschen ansprechen sollen. Und das ist, glaube ich, gerade bei so regional aufgestellten Theatern, und ich sagte es gestern schon, Gera ist ja jetzt kein, touristisch besonders hervorgehobener Ort. Also ein Kulturtourismus hierher nach Gera wird vielleicht jetzt durch die Dix-Ausstellung ein bisschen angekurbelt, ist aber nicht mit Weimar zum Beispiel zu vergleichen und schon gar nicht mit Dresden oder Berlin oder und so weiter. Also ist unser Publikum schon ein eher regionales Publikum und wir sind da ständig auch, was Themen betrifft, im Gespräch. Hatte neulich auch ein Gespräch war dieses Crystal Meth Ding, da hatten wir eigentlich über Jekyll und Hyde, waren so zwei junge Abiturientinnen, die hatten über historische Stoffe im Musical oder so eine Arbeit geschrieben und da haben wir einfach mal gefragt, was sagt jetzt mal spontan ein Thema, die kam aus Altenburg, was für euch in eurer Altersgruppe jetzt so eine wichtige Relevanz hat, und da sagten die Crystal Meth, das ist ein ganz wichtiges Thema, und daraufhin haben wir ja von dem Dirk Lauke dieses Stück schreiben lassen, was auch also so eine Punktlandung war, also wo wir so viel genau angesprochen haben, und auch in den Nachgesprächen gab es dann viele Eltern, die also auch dramatisch berichtet haben von den Erfahrungen ihrer Kinder mit der Droge. Also das sind Dinge, die schaffen sozusagen ganz direkte Verbindungen in die Milieus, und wenn man sagen wir mal, schon so einen Erstkontakt hatte, dann ist das manchmal schon auch der Beginn einer längeren Freundschaft und Gemeinsamkeit.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Ja.
Ich muss mich entschuldigen, ich habe keine Frage, sondern möchte eigentlich nur mal noch mal ganz kurz danken, nämlich für Ihre Schlussplädoyers vorhin bezüglich der Kulturfördervereine, weil ich war da wirklich sehr dankbar, denn das sehen viele Intendanten noch nicht so, dass die ich bin Ulrike Petzold vom Dachverband der Kulturfördervereine, dass die Kulturfördervereine einfach ein wichtiger Partner sind, sowohl der Kultureinrichtungen als auch der Politik und so weiter. Und dass sie, weil wir ja vorhin auch über politische Richtungen sprachen, sie sehen sich eben auch zu 45% als Impulsgeber für sozialen Wandel. Und das ist was, wo wir als Dachverband sehr erstaunt waren, weil wir ja immer sagen, Mensch, das sind doch vor allen Dingen Fördermittelgeber. Und dass Sie vorhin auch noch mal sagten, das ideelle Engagement ist eben auch so wichtig. Denn das würde ich einfach auch noch mal gerne betonen wollen. Kulturfördervereine sind eben anders als manche andere Vereine, welche die in vier Richtungen agieren. Sie agieren in ihren Vereinen, in die Kultureinrichtungen, in die Gesellschaft und auf die Politik. Und das ist wirklich ein enormer Wirkungskreis, wo ich uns auch alle nochmal dafür sensibilisieren möchte, dass wir wirklich eine enorme Kraft haben, wo wir noch viel, viel mehr erreichen könnten.
So, dermaßen gebauchpinselt und belobigt, würde ich die Veranstaltung gerne jetzt beschließen, Sie in den Nachmittag entlassen. Es steht uns heute Abend ein weiteres Kulturhighlight bevor und wir freuen uns sehr auf den fliegenden Holländer. Nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und es ist nur eine kleine symbolische Gabe, aber vielen Dank, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben zu uns und nochmal herzliches Dankeschön. Auch auf dem Weg nach Weimar. Auf ein Hoch der Kultur. Danke.